Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Thomas Jeising.
In dieser Woche wurde ein Forschungsbericht vorgestellt. Da hat also eine Forschungsgruppe unter der Leitung eines Professors von der Uni Bonn die Orte der ersten Christenheit bereist. Über 3 Jahre lang haben diese Forscher da geforscht. Und es hat sie eine Frage beschäftigt. Und zwar, wie konnte es sein, dass nach dem Tod von Jesus Christus sich der christliche Glaube innerhalb weniger Jahre und Jahrzehnte im Römischen Reich ausgebreitet hat und dann über Jahrhunderte durch das Römische Reich das bestimmt hat. Und dieser Professor hat also 3 Jahre geforscht. Und was denkt ihr, was rausgekommen ist? Also das Ergebnis dieser Forschungsgruppe ist, der Erfolg des Christentums bleibt ein Mysterium. Also Mysterium, das Wort kennt ihr vielleicht nicht alle, das heißt, ich habe keine Ahnung, also auf Deutsch. Ich weiß es nicht, ich verstehe es nicht. Der Professor wird gefragt, wie konnte es sein, dass die Apostel schockiert von Christi Tod auf die Idee kamen, missionierend auf beschwerliche Reisen zu gehen? Und seine Antwort heißt, wie es ihnen gelungen ist, die Hinrichtung der zentralen Figur, Jesus ist gemeint, umzudeuten und mit einer Jenseitshoffnung zu verknüpfen, wird wohl immer ein Geheimnis bleiben. Also, wie haben die das geschafft, sagt er später in dem Interview, aus diesem Handwerkerssohn Jesus eine Endzeitgestalt mit Göttlichkeit zu machen? Er ist ratlos. Er fragt sich, wie haben die das hingekriegt? Mit dem Forscherteam haben sie also zusammen überlegt und sich gesagt, naja, wenn damals sie die Frage gehabt hätten, wir wollen eine neue Religion erfinden und die soll erfolgreich sein. Wie soll die dann aussehen? Wie müsste die an die damalige römische Gesellschaft angepasst sein? Die war übrigens gar nicht so anders wie unsere moderne heute. Wir passen uns immer mehr tatsächlich der Zeit der ersten Christenheit an, was Gesellschaftsstrukturen und so weiter angeht, also gar nicht so unterschiedlich. Aber die Antwort dieser Forschungsgruppe lautet dann, dass man sich einig ist, dass Jesus oder mindestens die ersten Christen eigentlich alles falsch gemacht haben. Also die Leute damals hatten nämlich zum Beispiel an der Jenseitshoffnung, nur dass es Erlösung in der Ewigkeit gibt, hatten die gar nicht so viel Interesse, ganz wie heute, ja. Die hatten ihre Götter, aber diese Götter sollten bitte jetzt helfen. Zum Beispiel, dass ich gesund werde, dass ich Erfolg habe, dass ich irgendwelche Probleme löse, dass ich den richtigen Ehepartner finde oder meine Kinder wohlerzogen sind oder was weiß ich was. Dafür hatten die Leute ihre Götter, hatten sie auch zu Hause stehen, war ganz praktisch, musste man nicht unbedingt in die Kirche gehen. Das ist ja auch alles mit Aufwand verbunden oder man muss sonntags aufstehen und dann, wenn man seinen Gott halt zu Hause hat, kann man das alles viel praktischer erledigen. Ne? Okay, also sie sind ratlos, aber auch ein bisschen beeindruckt von diesen ersten Christen. Für mich ist beeindruckend, wie flexibel und kreativ die Gläubigen der ersten Jahrhunderte waren. Ihr Anführer starb einen schändlichen Tod. Und sie überzeugten andere mit einer umgedeuteten Freudenbotschaft. Wir können zwar heute verschiedene Deutungsversuche anbieten, aber der Erfolg des Christentums bleibt ein Mysterium. Ja, ihr könntet jetzt denken, das ist ja alles negativ, aber das ist ja positiv, oder? Wir können uns freuen über so eine Forschungsarbeit, ja? Warum? Ja, es ist nicht nur ein Geheimnis, sondern es ist offensichtlich ja ein Wunder. Und ein Wunder, was offensichtlich auch nicht die ersten Christen getan haben, das waren irgendwelche galiläischen Fischer, die auch nur mäßig gut Griechisch und Latein schon gar nicht, da gab es nur ganz wenige, die ein bisschen Latein konnten. Also die konnten die Weltsprachen damals nur mäßig gut und so weiter. Und trotzdem, und da gibt es nur eine einzige Antwort, und die heißt, Jesus Christus ist offensichtlich von den Toten auferstanden. Dieser lebendige Herr und sein Geist, der ausgegossen wurde, der hat aus diesen Christen diese Missionare gemacht. Und nicht nur das, das hat auch dazu geführt, dass diese Botschaft eine Kraft hatte, die, wie gesagt, unlogisch ist. Ja, die denken auch darüber nach, dass der Apostel Paulus mit seiner Mission auch alles falsch gemacht hat. Die Leute waren nämlich damals nicht an theologischer Unterweisung interessiert. Also sprich, die wollten keine Predigt hören. Nur so ein bisschen Budenzauber, ja? Das hätten die natürlich gerne gehabt. Also so ein bisschen Schlangen beschwören oder was. Nur, das muss was hermachen. Ja, das würde wirken. Oder wir lassen hier jemanden im Rollstuhl reinfahren und anschließend springt der wieder auf und so weiter. Wir müssen also ordentlich Budenzauber machen. Aber zu hören, was Christus getan hat, das verändert Menschen, macht sie zu neuen Menschen und verändert das ganze Römische Reich und am Ende die ganze Welt. Der Apostel Paulus schreibt den Kolossern, die sind ja da mitten in dieser Gegend, wo dieses Forschungsteam auch unterwegs waren, haben die gelebt. Und ich lese aus dem 3. Kapitel. So seid ihr nun mit Christus auferstanden. Und so sucht nun, was droben ist, wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus, euer Leben, sich offenbaren wird, dann werdet auch ihr offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um solcher Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. In dem allen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr noch darin lebtet. Nun aber legt ab von euch Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Da ist nicht mehr Grieche oder Jude, Beschnittener oder Unbeschnittener, Nicht-Grieche, Sküte, Sklave, Freier, sondern alles und in allen Christus. So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Und über das alles zieht an das Band der Liebe, die da ist ein Band der Vollkommenheit. Wovon spricht der Apostel Paulus hier? Er sagt, wenn der lebendige Christus in eurer Mitte ist, dann wird es so sein und dann soll es auch so sein, dass auch ihr als Christen verändert wird. Euer Leben wird dann von diesem lebendigen Christus bestimmt. Die Frage ist nur, wie geht das? Ich war irgendwo in der Schweiz unterwegs, ich gehe da oben irgendwo auf den Berg und komme da an so einer Hütte vorbei und da steht halt ein großes Schild und dann habe ich da gelesen, da findet man dann ein Selbstfindungszentrum. Und da ist also irgendein, ja, ich weiß nicht, ob der sich Guru nennt, wie auch immer, oder Coach, oder ist auch nicht so wichtig. Aber da wurde halt dann beschrieben, wie man dort in der Höhe der Schweizer Berge irgendwie meditiert und in sich geht und dann irgendwie in sich den neuen Menschen findet. Und dann findet man ihn nicht nur, sondern ja irgendwie, keine Ahnung, kommt er dann auch raus. Und wenn man wieder runterklettert vom Berg, ist man ein neuer Mensch. Die Frage, die mir nur sofort kam, was finden die Leute da wohl, wenn sie jetzt in sich suchen? Das könnte ziemlich erschreckend sein, oder? Wenn man nämlich ein bisschen schaut, dann sieht man, da, wo der Mensch nur in sich sucht, da findet er eher Leere, wenn es gut geht, aber oft eben auch Abgrundtiefes. Manchmal vielleicht sogar Dinge, vor denen er sich selber erschreckt, vor denen er lieber die Augen verschließt. Und wenn man nun auf der Suche ist und denkt, ja, das Gute irgendwo, muss das da irgendwo in mir sein. Es ist nicht schwer vorauszusagen, das wird nicht funktionieren. Man wird da in sich dieses Gute nicht finden. Paulus zeigt eine andere Perspektive. Er sagt, das, was euch ändert, was euch auch schon geändert hat und was auch eure Ausrichtung verändert, das ist, was im Himmel ist. Aber im Himmel ist nicht irgendwas, sondern da ist Jesus Christus, der auferstanden ist. Paulus spricht hier davon, dass eigentlich jeder Mensch eine Grundausrichtung in seinem Leben hat. Also so eine Zielrichtung. Wo geht's lang? Und er sagt, diese Zielrichtung ist aber nicht rechts und links, sondern die ist oben und unten. Also entweder du bist auf, ich sage jetzt mal ganz allgemein, den Himmel ausgerichtet. Wir müssen noch sehen, was der Himmel ist, aber entweder du bist auf den Himmel ausgerichtet oder du bist auf diese irdische Welt ausgerichtet. Das sind die wesentlichen Ausrichtungen in deinem Leben. Das kann das eine oder das andere sein. Nun, wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir, grundsätzlich hat Gott uns alle gemacht für die Ewigkeit. Also er hatte ja mal ursprünglich ein Paradies und da hat er Adam und Eva reingesetzt und er hat damit gezeigt, was er eigentlich will. Nämlich, dass wir nah bei Gott mit ihm zusammen in einer Welt leben, die ohne Böses ist, ohne Sünde, ohne Tod. Und dort auch eben, wie gesagt, nicht vom Tod bedroht sind, sondern ewig sind. Wir müssten gar nicht an den Tod denken und da müsste uns auch gar nicht schrecken. Wir sind eigentlich geschaffen für die Ewigkeit. Der Prediger sagt mal, er hat ihnen Ewigkeit in die Herzen gegeben. Das ist eigentlich bei so ziemlich allen Menschen so, dass sie irgendwo tief in sich drin so ein Gefühl haben, also ich müsste eigentlich immer da sein. Und es ist schwer zu denken, man ist nicht mehr da. Das passt irgendwie nicht. Aber Ewigkeit heißt nicht einfach, es geht immer so weiter. Weil das wäre, wenn wir diese Welt anschauen, grausam. Ne? Dann würde man denken, oh, diese Quälerei, diese Lügerei. Okay, man hat mal Momente in seinem Leben, da denkt man, oh, der müsste nie aufhören. Das wäre so schön, das könnte immer so bleiben. Aber dann gibt es genug andere Zeiten im Leben, da denkt man, hoffentlich ist das bald vorbei. Wenn das ewig dauern soll, das wäre ja schrecklich. Also wir sind einerseits auf diese Ewigkeit ausgerichtet, aber der Kern der biblischen Ewigkeit ist die ewige Gemeinschaft mit Gott. Das ist nicht, dass wir einfach in diesem Durcheinander dieser Welt immer da sind. Das Problem ist, sagt die Bibel, wenn wir Ewigkeit Gottes übertragen auf diese irdische Welt, dann kommt dabei Abgötterei raus. Immer, ja? Das ist eine Form von Götzendienst. Wenn wir halt unsere jetzigen Lebensumstände, die von Tod, von Lüge, von den Werken des Teufels bestimmt sind, wenn wir da denken, das müsste immer so weitergehen, das ist im Grunde genommen Abgötterei. Echte Ewigkeit, die kann es nur bei Gott und in der Gemeinschaft mit Gott geben. Wirkliche, beglückende Ewigkeit. So, und jetzt sagt der Apostel Paulus, schaut mal an, ihr Christen, ja, für euch hat sich durch den Glauben an Jesus Christus etwas wesentlich in eurem Leben geändert. Eure Ausrichtung auf dieses Leben, möglichst lang, möglichst glücklich, möglichst sportlich, möglichst Waschbrettbauch oder ich weiß nicht, was ihr euch alles so wünscht. Also das ist nicht das Leben. Das Leben, das wirkliche Leben, das ist in Christus. Wenn aber Christus euer Leben, Vers 4, sich offenbaren wird, dann werdet auch ihr offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Das eigentliche Leben, das, was Gott für uns vorgesehen hat, das gibt es durch den Glauben an Jesus Christus. Und die Ausrichtung auf Jesus Christus ist auch eine Ausrichtung auf ein himmlisches, auf ein ewiges Leben. Aber das ist nicht nur so, dass man dann sagt, okay, hoffentlich ist diese Zeit hier bald vorbei und dann ab in den Himmel. Oder vielleicht man denkt sich, okay, ich bekehre mich, dann bin ich jetzt Christ und dann müsste es sozusagen sofort einen Fahrstuhl geben, ne? Sofort ab die Post und dann ist man im Himmel. Nein, wir sollen hier auf dieser Erde leben, in diesen grausamen Umständen, aber zugleich ausgerichtet sein auf die Ewigkeit. Und wir sind aber nicht irgendwie ausgerichtet, sondern wir sind immer auf Christus ausgerichtet. Und da wissen wir, Christus hat den Tod besiegt, er ist auferstanden. Und jetzt heißt es hier, er sitzt zur Rechten Gottes, der regiert die Welt. Alles ist von ihm abhängig. Natürlich mein Leben, aber auch das Leben dieser ganzen Welt. Und jetzt soll sich mein Wünschen auch ganz darauf ausrichten. Trachtet, wünscht, strebt danach, was droben ist, was im Himmel ist, was mit Christus zusammenhängt, nicht nach dem, was auf der Erde ist. Und das liegt, sagt Paulus hier, daran, dass ihr mit Christus gestorben seid und euer Leben jetzt mit Christus in Gott ist. Das ist eine geistliche Wirklichkeit. Das müssen wir uns kurz vor Augen führen. Also wenn es heißt, Jesus Christus starb für mich, dann heißt das in der Bibel, er starb an meiner Stelle für mich. Aber die Bibel sagt, das ist so vollkommen, dieses an meiner Stelle sterben, dass ich umgekehrt sagen könnte, ich bin mit Christus gestorben. Ich habe noch gar nicht gelebt, ja, aber als Jesus Christus im Jahr 30 ans Kreuz genagelt wurde und dort starb, da starb er so für mich, dass ich sozusagen schon dabei war. Er starb an meiner Stelle. Ich hätte für meine Schuld gekreuzigt werden müssen, aber er trug das für mich. Ich bin also, sagt Paulus, mit Christus gekreuzigt. Und dann ging es noch weiter. Ich bin dann auch mit Christus gestorben. Dann bin ich mit Christus begraben worden. Aber dann geht es noch weiter. Ich bin dann auch mit Christus auferweckt. Und dann bin ich auch mit Christus auferstanden. Und das sagt er jetzt im Epheserbrief. Und dann bin ich sogar mit Christus schon in den Himmel gegangen. Weil wenn Jesus sagt, ich gehe euch voran, ich mache da eine Wohnung für euch, dann vertritt er uns da schon. Aber wenn er uns da vertritt, dann ist seine Vertretung, seine Stellvertretung ist so vollkommen, dass man sagen kann, ich bin eigentlich schon da. Natürlich bin ich noch nicht da, ja? Das ist hier auch davon die Rede. Ja? Noch bin ich hier. Die ganze Herrlichkeit ist noch nicht offenbar. Aber die Wirklichkeit, die Wahrheit gilt trotzdem schon. Das hat jetzt Folgen, ja? Das hat die Folge, dass ich sagen muss, okay, ich muss mir keine Furcht mehr machen vor dem ewigen Gericht. Meine Schuld ist vergeben. Ich bin auch schon gerichtet, das ist alles abgeschlossen, weil Jesus Christus für mich gestorben ist. Ich kann ganz sicher, zuversichtlich sicher sein, ich werde auch durch den Tod hindurch, auch wenn ich sterben muss, was immer mir geschieht, ich werde bei Gott ankommen. Ich bin ja schon in gewisser Weise da und ich komme da auch hin. So wie Christus von den Toten auferstanden ist, so muss auch ich von den Toten auferstehen. Da gibt es gar keine Unsicherheit mehr. Das muss so sein, weil es in Christus wahr ist. Und jetzt sagt Paulus, diese Tatsache, die verändert unsere Perspektive. Warum verändert die unsere Perspektive? Weil wir unser jetziges Leben nicht mehr dazu brauchen, zum Beispiel um gut dazustehen. Wir können gar nicht mehr besser dastehen, als was Christus für uns getan hat. Er hat uns schon zu Heiligen gemacht. Er hat uns zu Untadeligen gemacht. Wenn ihr also ein Leben braucht, um dann am Ende zu sagen, ich bin ein guter Mensch, dann kann ich euch jetzt schon versprechen, wenn ihr darauf ausgerichtet seid, ein Leben zu führen, um am Ende irgendjemand auf euren Grabstein schreibt, ne, er war ein guter Mensch oder sie war eine gute Menschin, da muss man sagen, okay, dann hättet ihr euer Leben verfehlt. Ja? Dafür ist unser Leben gar nicht da. Das hat Christus alles für uns getan. Wenn wir unser Leben dazu führen, um vor anderen Guten dazustehen, brauchen wir nicht. Wir stehen vor dem ewigen Gott da als seine Kinder. Wunderbar. Wir sind befreit von all dem. So, jetzt ist natürlich die Frage, was mache ich jetzt mit der ganzen Freiheit? Die Menschen bringen einen Großteil ihrer Lebenskraft damit zu, den anderen was vorzulügen, was sie für tolle Leute sind. Ja, wir verkleiden uns, verstecken uns und einen Großteil unserer Kraft bringen wir damit zu, dass nur ja niemand entdeckt, wer wir in Wahrheit sind. Können wir uns alles sparen, die ganze Kraft. Aber was machen wir dann damit? Was machen wir dann mit unserem Leben, wenn wir das gar nicht mehr für uns brauchen? Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich brauche dieses Leben, damit ich mal überhaupt mal ein bisschen Glück finde. Okay, da muss ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, viel Geld verdienen, damit ich endlich mal eine Kreuzfahrt machen kann und dann wirkliches Glück erlebe oder ich weiß nicht was. Ne? Oder ihr werdet so reich und attraktiv, dass ihr den idealen Partner im Leben findet. Ich habe keine Ahnung, was ihr alles wollt. Die Bibel sagt, bitte, dieses größte Glück, das hat Christus alles schon für euch fertig. Das ist schon im Himmel als Schatz für euch aufbewahrt. Da kommt ihr auf jeden Fall hin. Ihr braucht hier nicht mehr, um diese ganzen Dinge zu kämpfen. Die Schönheit vergeht. Den nettesten Menschen, den ihr da findet, den Traumprinzen oder die Traumprinzessin, die ihr heiratet, die wird sich am Ende doch auch als Mensch herausstellen. Also richtet euch aus auf das, was Jesus Christus für euch schon erreicht hat. Und jetzt, was macht ihr dann jetzt hier mit diesem Leben so lange? Der Apostel Paulus sagt, nun zuerst mal als neue Menschen leben könnt ihr, indem ihr euch trennt von dem Bösen, was noch an euch ist. Er sagt, so tötet nun die Glieder, die auf Erden sind, und damit meint er Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienste. Also, keine Ahnung, man bringt sein Leben damit zu, irgendwelche Dinge zu sammeln. Paulus sagt, okay, das könnt ihr, damit könnt ihr aufhören. Ihr habt einen Schatz im Himmel, der ist sowieso viel, viel größer. Ihr werdet hier versorgt und dieses ganze Streben nach Besitz, das ist eine falsche Ausrichtung. Braucht ihr gar nicht mehr, weil in Christus ja schon alles getan ist. Insofern können wir sagen, also diese Ausrichtung auf den Himmel hat jetzt Folgen für uns in diesem Leben. Man könnte sagen, der Glanz der Ewigkeit, der leuchtet schon in dein Leben rein. Okay, jetzt nochmal zurück. Dieses Wunder, ja? Warum waren die ersten Christen so überzeugend? Ich meine, die waren doch auch nur Menschen, oder? Warum waren die überzeugend? Warum waren die anders? Warum haben sich Leute plötzlich für die Ewigkeit interessiert, obwohl die normalerweise kaum Interesse daran hatten? Das kann nicht anders sein, als dass die etwas von diesem Glanz der Ewigkeit bemerkt haben, der ein Leben verändert. Die haben gemerkt, bei den Christen sind wir mit Leuten zusammen, die sind nicht ausgerichtet darauf zu überlegen, wie können sie noch mehr raffen, wie können sie ihre Begierden erfüllen. Ja? Wir sind, wenn wir da sind, nicht, keine Ahnung, auf einem Sexmarkt. So kommt man sich ja in unserer Gesellschaft manchmal vor. Ja? Da wird nur Ausschau gehalten, ne? Nach möglichst viel sexueller Erfüllung. Hier ist von böser Begierde die Rede. Ne? Also da sind wir nicht unter denen. Wir sind plötzlich in einer ganz anderen Gesellschaft. Menschen haben das abgelegt. Wie konnten die das? Die Bibel sagt, das ist ein Wunder. Das können wir menschlich gar nicht. Dieses Wunder ist geschehen durch den Glauben. Im Epheserbrief drückt Paulus das so aus. Er sagt, ihr seid in Christus neu gemacht, damit ihr jetzt die guten Taten tut, die Gott für euch vorbereitet hat. Also das ist alles, das kommt nicht wirklich aus uns. Das sind am Ende Wunder Gottes. Jesus sagt das auch so. Er sagt, lasset euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Taten sehen. Aber dann, der wichtige Satz kommt danach. Und euren Vater im Himmel preisen. Was sagt Jesus da? Er sagt, ja, die Menschen werden sehen, die Christen sind anders. Irgendwie sind die anders. Und es wird ihnen klar werden, diese guten Taten, die können unmöglich alleine aus dem Herzen von bösen Menschen kommen. Und deswegen ist der Schluss, den sie dann ziehen, durchaus richtig. Sie müssen sagen, das muss ja von Gott kommen. Wie gesagt, dieser Professor mit seiner Forschungsgruppe kam nicht darauf. Aber viele Menschen kommen darauf und sagen, das ist irgendwie anders mit den Christen. Und zwar nicht nur, weil die sich irgendwie anstrengen, nichts Böses zu tun, sondern weil sie ganz andere Leute geworden sind. Sie leben ein anderes Leben mit anderen Werten. Paulus benutzt hier zwei Bilder. Das eine von dem Töten der Glieder, das klingt ziemlich brutal. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass natürlich dieser Kampf mit dem Bösen durchaus ein Kampf ist. Das andere Bild ist ein bisschen netter, das mit den Kleidern. Ja? Da könnte man leicht daran denken, dass wir Kleider ablegen, die uns eigentlich nicht passen. Es ist so, dass bestimmte Dinge zu uns als Christen auch nicht mehr passen. Und wir merken das auch, dass sie nicht mehr zu uns passen. Und wir sollen sie wie alte Kleider oder unpassende Kleider ablegen. Das ist das, was wir tun. Und da kommen praktische Dinge. Belügt einander nicht zum Beispiel. Ja? Denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen. Okay, warum belügen sich Menschen? Sie wollen vor den anderen etwas darstellen oder etwas vortäuschen, was halt nicht da ist. Entweder sie wollen sich selber darstellen oder sie wollen über irgendwelche Tatsachen, über ihre Erfolge, über ihre Fehler hinwegtäuschen oder sonst irgendwie was. Okay, warum belügen Christen einander nicht? Weil sie genau wissen, das ist Quatsch. Also mit den Lügen ändert sich nichts. Ich meine, du bist immer noch genauso erfolglos, auch wenn du über Erfolge lügst. Hat sich gar nichts geändert. Dein Fehler ist auch nicht weg, indem du darüber lügst. Aber das ist nicht das Einzige, sondern durch die Ausrichtung auf Christus haben wir die Gewissheit, meine Schuld, meine grausam böse Schuld ist vergeben. Und nicht nur vergeben, ich bin sogar ein neuer Mensch geworden. Ich brauche gar keinen vorgetäuschten Erfolg. Denn selbst wenn ich in den Augen der Menschen hier auf der Welt erfolglos bin, nur eine kleine Nummer, unwichtig, in Gottes Augen, oh ja, da bin ich sein geliebtes Kind. Da habe ich eine Stellung, die kann man durch nichts überhöhen. Ja? Also Kind Gottes zu sein, geliebter Gottes zu sein, ist die höchste Stellung, die man hier haben kann. Demnächst wird das Amt vom Bundespräsidenten frei. Es werden noch Frauen gesucht, die das machen wollen. Soll ich jemanden von euch vorschlagen? Wollt ihr gerne Bundespräsidentin werden? Ich würde das unterstützen. Aber wenn ihr denkt, Bundespräsidentin wäre was Höheres als Kind Gottes, ja, dann lasst es bitte bleiben. Ja? Das ist natürlich Quatsch. Man kann über das, was Christus für uns gewirkt hat, nicht hinaussteigen. Wunderbar, ne? So, ich will noch auf eines eingehen, was auch eine Folge ist, von der der Apostel Paulus hier in Vers 11 spricht. Er sagt, da ist also nicht mehr Grieche oder Jude, Beschnittener oder Unbeschnittener, Nicht-Grieche, Sküte, Sklave, Freier, sondern alles und in allem Christus. Warum dieser komische Vers 11? Wir müssen uns jetzt nicht genau damit beschäftigen, was mit Sküte und sonst wie gemeint ist. Wir müssen was verstehen. Ja? Und das Verstehen ist, wir müssen kapieren, dass wir Menschen jemand sein wollen. Wir wollen uns irgendwie unsere Identität, unser Wesen, das wollen wir irgendwie bestimmen. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Also zum Beispiel gab es hier diese Unterscheidung zwischen Grieche und Jude. Da ist eigentlich im Wesentlichen Jude und Nicht-Jude gemeint. Die Juden waren auf ihr Jude-Sein stolz und haben dann gegenüber den Nicht-Juden gezeigt, ah, wir sind Gottes auserwähltes Volk. Wir sind was Besonderes. Der Apostel Paulus sagt, in Christus ist diese Art von Stolz total fehl am Platz. Gibt andere Möglichkeiten. Ne? Man kann sich definieren über seine Herkunft. Kann sagen, ich bin, keine Ahnung, stolzer Iraner, Perser. Von einem Volk stamme ich ab, das halt eben eine besondere, herausragende Geschichte hat. Ja, die Germanen könnten das genauso tun oder einige von euch haben vielleicht noch andere Wurzeln und so weiter. Wir könnten uns darüber definieren, dass wir von irgendwelchen großen Völkern abstammen. Das aber ist auch alles nur irdisch und außerdem auch Quatsch. Ne? Die Bibel sagt uns, wir sind sowieso alle miteinander verwandt. Und zwischen den verschiedenen Völkern, sogenannten Rassen oder sonst irgendwie was, da eine Gewichtung zu machen, das ist ein vollkommen falsches Denken. Wesentlich geht es um die Frage, gehörst du zu Christus oder gehörst du nicht zu Christus? Das ist die entscheidende Frage. Das andere ist so unwichtig. Okay, du bist natürlich vielleicht immer noch natürlich Iraner und immer noch Deutscher oder sonst irgendeiner Nation angehörig. Das muss man nicht unter den Teppich kehren, das ist so. Aber wenn ich sage, zuerst, ja, ich bin Deutscher oder ich bin erfolgreicher Geschäftsmann oder ich bin, wenn ich also mich selber definiere über solche irdischen Dinge, dann gerate ich auf eine schiefe Bahn. Okay, wenn ihr euch für eine Stelle bewerbt, dann müsst ihr das im Lebenslauf schreiben. Aber in eurem Denken müsst ihr aufpassen, ja? Nicht, ich bin zuerst Polizist oder ich bin zuerst was weiß ich was, sondern ich bin immer zuerst ein Kind Gottes. Darin leben wir, davon sind wir bestimmt. Wer bist du? Dann antworten wir, was ich war, das ist alles unbedeutend. Was jetzt ist, ich gehöre zu Christus. Meine neue Identität ist dieser Herr. Ich bin, was ich bin, in ihm. Und das hat jetzt so viel positive Auswirkungen, von denen der Apostel Paulus hier spricht, nämlich, dass wir plötzlich ganz anders freundlich sein können, demütig, nicht aus uns etwas machen, sondern darauf schauen und wissen, alles, was ich bin und habe, ist sein Geschenk. Geduldig sein, ja, auch einander ertragen und einander zu vergeben, wenn wir wahrhaftig Klage haben. Also geht nicht darum, dass wir irgendwas unter den Teppich kehren, sondern dass wir wissen, wir können einander vergeben. Warum? Weil wir Schuld beseitigen können? Natürlich nicht. Sondern weil Christus das getan hat. Das ist der einzige Grund. Ja, weil sonst wäre nämlich Vergebung wäre unmoralisch. Das hat mal Immanuel Kant, ein großer Deutscher, gesagt. Vergebung ist eigentlich unmoralisch. Ne? Jemand hat was Schreckliches getan und dann sage ich, ich vergebe dir. Mich hat das mal sehr erschreckt. Eltern, ja, deren Kind von einem Verbrecher ermordet wurde, die haben dem Verbrecher im Gefängnis gesagt, nachdem der gefasst wurde, ich vergebe dir. Da habe ich mich zuerst erschreckt. Gesagt, wie können die das? Also rein menschlich sowieso, ja. Aber auch, können die dem Verbrecher irgendwas vergeben, was der ihrem Sohn angetan hat? Der Sohn müsste das eigentlich vergeben, ne? Gut, die Eltern können höchstens den Schmerz vergeben, den sie dadurch hatten. Aber das eigentliche Verbrechen, das könnten die doch gar nicht. Gut, wie gesagt, die hatten eine ganz gute Absicht und da ist auch was Richtiges da drin. Aber wirkliche Vergebung untereinander ist deswegen möglich, weil Christus wirklich vergeben hat. So können wir über Schuld hinwegsehen, müssen nicht einander unterdrücken, schlecht machen und alles herausputzen. So, das also ist die Kraft, die Gott uns geschenkt hat durch den Glauben an Jesus Christus. Das ist auch die Kraft, die wir jetzt gleich in der Feier des Abendmahls miteinander feiern und sagen, ja, ich bin eins geworden mit Christus, sein Fleisch, sein Blut. Wir gehören zusammen, Christus und wir, so dass Christus sogar von uns sagt, du bist geliebte Braut, also von der Gemeinde, ja, der Gemeinschaft der Glaubenden, du bist meine geliebte Braut, ich freue mich über dich, wunderbar. Und diese Freude, die strahlt in unser Leben und die macht uns zu neuen Menschen. Amen.